Deswegen gar nicht lange nachdenken, einfach drauf los antworten. Sternzeichen?
Widder.
Wenn Vollmond ist, dann habe ich...
Trennen.
Ein Date mit Alice Weidel oder Alice Schwarzer?
Alice Schwarzer.
So, Leute, und damit herzlich willkommen zu Gott und die Welt mit mir, Warner Lima. Ja, wer sie kennt, hat die Person, mit der ich heute spreche, eventuell schon an der Stimme bzw. an dem französischen Akzent erkannt. Emilia Roark ist heute hier zu Gast bei Gott und die Welt. Und weil es erst Folge 2 ist, sage ich euch nochmal kurz, was das überhaupt für eine Art Podcast ist, bei dem ihr eingeschaltet habt, damit ihr nicht meine wertvolle Zeit verschwendet. Also passt gut auf. Ja, ich bin Warner Lima, wie gesagt, ich arbeite als Kreative in Medien und Mode und einer meiner größten Passions ist Wissenschaft. Um genauer zu sein, Astronomie und Quantenphysik, habe daran auch einen inoffiziellen Master an der YouTube-Universität. Und außerdem glaube ich, an viele Dinge, ich glaube aber vor allem, dass die Wirklichkeit komplett anders ist, als sie uns erscheint. Und deswegen habe ich Fragen, vor allem eine. Gehören Glaube und Wissenschaft nicht vielleicht doch zusammen? Und würden wir die Welt nicht viel besser verstehen, wenn wir sie wieder vereinen? Spoiler, normal, Digga. Genau, und um das herauszufinden, spreche ich in diesem Podcast mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die viel mehr wissen als ich, unmöglich, und die mir vielleicht weiterhelfen können. Also Menschen wie Emilia. Emilia ist nämlich Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich vor allem mit Antidiskriminierung und Intersektionalität, also mit dem Zusammenwirken mehrerer Unterdrückungskriterien oder einfach gesagt Mehrfachdiskriminierung. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Emilia selbst ist eine schwarze, jüdische, lesbische Frau. Und von ihr möchte ich heute mehr darüber erfahren, was der Kolonialismus mit der Wissenschaft und damit mit unserem Weltbild gemacht hat. Ich habe nämlich an mir selbst gemerkt, wie stark mein Blick auf meine eigene Geschichte und meinen eigenen Glauben von bestimmten Denkmustern geprägt ist. Und ich glaube, das wird nicht nur mich betreffen, sondern viele und vor allem viele gläubige Menschen mit Migrationshintergrund in westlichen Gesellschaften, deren Weltbild oft diskreditiert wird. Was krass ist, weil es dazu führt, dass wir wesentliche Teile unserer Identität kompromittieren, um uns anzupassen. Und deshalb ist das Thema der heutigen Folge für mich persönlich extrem wichtig, denn die Erkenntnisse, die ich über die letzten Jahre gemacht habe, waren entscheidend für den Start dieses Podcasts und haben mich in meinem Glauben extrem gestärkt. Heute beleuchten wir die politische Dimension unseres Weltbildes. Schaut man sich nämlich an, was die geschichtlichen Hintergründe dafür sind, dass bestimmtes Wissen anerkannt ist und anderes nicht, begreift man, was der Kolonialismus und Rassismus damit zu tun haben. Spoiler, Kolonialismus war nicht nur politische und wirtschaftliche Unterwerfung, er beeinflusste auch maßgeblich unser Verständnis von Wissen, Glauben und Spiritualität. Und ich will genau wissen, welchen Einfluss hatte dies auf das heutige Verhältnis von Wissenschaft und Glauben? Sind so Perspektiven verloren gegangen, die unser Verständnis der Wirklichkeit bereichern könnten?
Der Kolonialismus hat die Wissenschaft geprägt, weil es auch darum ging, eine Weltordnung zu legitimieren und zu rechtfertigen. Und damit der Kolonialismus und die Sklaverei eben als legitim angesehen werden und auch als Beitrag zur Entwicklung der Zivilisation gesehen werden, musste die Wissenschaft auch eine wichtige Rolle da reinspielen.
So, und damit wir alle auf demselben Stand sind, kommt jetzt erstmal ein kleiner Crashkurs Kolonialismus für Dummies. Vor so circa 500 Jahren dachten sich einige europäische Länder, dass mal die Welt erkunden. Aber anstatt nur zu gucken, haben sie beschlossen, alles, was wir finden, gehört jetzt uns. Dummerweise lebten in den Gegenden, zu denen sie gesegelt sind, schon Menschen und die hatten eigene Kulturen. Aber die Europäer haben dann gesagt, egal, wir übernehmen den Bums jetzt, wir machen ab jetzt die Regeln, ihr sprecht ab jetzt unsere Sprachen und übernimmt unsere Lebensweisen. Zivilisierungsmission wurde das dann genannt, diese Humans. Ja, die Folgen waren gar nicht mal so cool. Die ursprünglichen BewohnerInnen in den Kolonien wurden unterdrückt, versklavt und getötet. Viele Schätze und Ressourcen wurden geraubt. Wenn ihr wissen wollt, was für Schätze, dann geht doch mal in irgendein Museum in eurer Nähe und guckt euch mal um. Ja, alte Traditionen und Sprachen gingen teilweise verloren und die Auswirkungen spüren wir bis heute. Das war wirklich die super kurze und super oberflächliche Zusammenfassung. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, Warner, schön und gut, was hat das jetzt aber genau mit unserem Welt auf den Blick zu tun? Mit unserem Blick auf die Welt zu tun, dann kann ich nur sagen, der Befehl, Digga. Emilia hat mir nämlich erklärt, dass die Wissenschaft im Kolonialismus vor allem eins getan hat. Und zwar unterteilte man Menschen damals nach relativ willkürlichen Merkmalen, zum Beispiel schwarz und weiß, europäisch und indigen, christlich, nicht christlich. Und Wissenschaftler wiesen diesen Gruppen dann eine Rangordnung zu und ganz wichtig, naturalisierten die so entstandene Hierarchie.
Das heißt, dass es darum ging, diese Hierarchien als naturgegeben zu sehen. Mhm. Und deshalb wurden Menschen auch in der Anthropologie, in der Biologie klassifiziert. Und das war anhand von angeblich neutralen Faktoren, wie zum Beispiel die Kopfform, die Schädel, Größe etc. Also das heißt, diese Hierarchien wurden legitimiert und als neutral und natürlich dargestellt durch die Wissenschaft. Und bis heute ist die Wissenschaft oder die Universität ein Ort, wo bestimmte Körper klassifiziert wurden, beobachtet wurden, analysiert wurden und diejenigen, die das gemacht haben, waren die neutrale Subjekte. Ein Subjekt ist derjenige, der denken kann, der eine Handlungsfähigkeit hat etc. Und die Objekten wurden studiert. Und zu den Objekten gehörten die meisten kolonisierten Menschen, die nicht weiß waren.
Das ist ja Stichwort so ein bisschen Rassentheorie und Eugenik. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
Also erstmal Rassentheorie.
Ja.
Rassentheorie ist die Wissenschaft, die Pseudowissenschaft heute, weil es ist doch klar, dass Rassen nicht existieren. Aber das war damals als Theorie und als objektive Wissenschaft angesehen, bis weit in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Ja. Das heißt, unsere Großeltern und teilweise unsere Eltern haben auch in der Schule Rassentheorie beigebracht bekommen. Und diese Theorie hat die Menschheit in 5 unterschiedlichen Kategorien eingeordnet. Und Achtung, das war nicht nur, dass sie unterschiedlich waren, sondern sie waren hierarchisiert. Mhm. Und diese Hierarchie hat den Zugang zu Macht, den Zugang zu Empathie, den Zugang zu Kapital sehr tief geprägt. Die Eugenik ist ein Instrument sozusagen, der dafür gemeint war, die Erbeigenschaften einer Bevölkerung zu beeinflussen. Und das heißt, es ging darum, die guten Gene in Anführungsstrich zu vermehren und die schlechten Gene in Anführungsstrich zu reduzieren. Und um das zu machen, gab es unterschiedliche biopolitische Maßnahmen, also Biopolitik im Sinne von wie die Politik beeinflusst die Demografie eines Landes oder wie eben die Demografie sich nicht einfach so entwickelt, sondern sehr kontrolliert wird vom Staat. Und die krasseste Materialisierung von Eugenik ist ein Genozid, wo es darum geht, Menschen aufgrund von ihrem Genom zu zerstören, zu vernichten. Und da als unterliegende Faktor gibt es auch immer die vermeintliche Unterlegenheit, die konstruierte Unterlegenheit von dieser Bevölkerungsgruppe.
So, lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was Emir da gerade gesagt hat. Also die Kolonialherren haben angeblich wissenschaftliche Fakten dazu genutzt, um Menschen in gut und schlecht einzuteilen, in Herrschende und Beherrschte und bei der Eugenik dann in lebenswert und nicht lebenswert. Ja, wenn du dir jetzt denkst, krass, dass man damals so gedacht hat, gut, dass wir da heute weiter sind, dann überleg mal, ob wir diese Weltsicht wirklich überwunden haben. Welches Denken zeigt sich denn, wenn jemand wie Merz von kleinen Paschas redet oder wenn die AfD argumentiert, dass eine gewisse ethnische Homogenität bewahrt werden müsse? In solchen Aussagen schwingt immer mit, wir sind besser als die, wir sind kulturell überlegen und wahrscheinlich auch genetisch.
Und ich glaube, was auch wichtig ist zu betonen mit der Eugenik, ist, dass es passiert auch immer wieder auch durch Diskurs. Das heißt, es gibt auch hier in Deutschland einen Diskurs von, ja, bestimmte Familien haben zu viele Kinder. Bestimmte Familien haben zu viele Kinder. Das ist ein eugenischer Diskurs. Mhm. Andere Familien sollten gefördert werden, damit sie mehr Kinder haben. Und da sind eben die weißen deutschen Familien, die europäischen Familien.
Okay, also da sehen wir eigentlich nochmal, dass das eben immer noch eine Rolle spielt und dass das nicht nur etwas in der Vergangenheit war und oh, vor 200, 300 Jahren, da haben die diese pseudowissenschaftlichen Theorien aufgestellt. Nee, die haben eben Einfluss bis ins Heute. Aber auch generell die Art und Weise, wie man Wissenschaft macht, ist ja total geprägt von der westlichen Perspektive und von der westlichen Methode. Kannst du darauf vielleicht nochmal eingehen? Weil ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, dass die Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen, auch total vom Kolonialismus geprägt ist und auch von einer westlichen Methodik.
Ja, absolut. Also jetzt, glaube ich, würden wir vor allem über die Sozialwissenschaften oder nicht die Naturwissenschaften, ne? Mhm. Weil genau, es ist auch wichtig zu sehen, dass in der Sozialwissenschaften, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein soziologisches Phänomen zu untersuchen und besser zu verstehen, dann wird davon ausgegangen, dass die Person, die dieses Phänomen beobachtet, eine neutrale Sicht über die Welt hat und eben auch nicht verankert ist in diesem Phänomen. Also ich will ein Beispiel geben. Als ich promoviert habe, war ich in einem Forschungszentrum und eine der Doktorstudenten hat eine Forschung über Rassismus und Homophobie in der Polizei gemacht. Und der war weiß, er war heterosexuell und er ist dann zu der Polizei gegangen, hat Interviews geführt für seine Doktorarbeit und seine Schlussfolgerung war: Es gibt keinen Rassismus und es gibt auch keine Homophobie in der Polizei. Ich habe sie befragt, es war sehr klar. Genau deshalb. Und ich bin ein neutraler Beobachter. Also das hat er nicht mal reflektiert, was seine eigene Position bedeutet für diese Forschung. Ich habe ihm dann darauf angesprochen und meinte, wie kannst du sicherstellen, dass deine Position deine Ergebnisse jetzt nicht negativ beeinflussen oder dass es dazu führt, dass deine Beobachtungen falsch sind. Und er meinte da als Antwort, naja, ich bin jetzt weder schwarz noch schwul und deshalb ist es zum Vorteil, weil ich kann eine neutrale Sicht über diese Situation haben. Das heißt, dass die Betroffenheit wird als Defizit gesehen. Ich sehe das anders. Ich glaube so, wenn ich jetzt dahin gegangen wäre, als lesbische schwarze Frau in der Polizei, wäre meine Schlussfolgerung eine ganz andere gewesen. Und ich hätte mich nicht nur auf die Gespräche basiert, sondern auch auf Statistiken und strukturellen Faktoren, die nicht nur in Interviews, in individuellen Interviews auch auffindbar sind. Diese Idee der neutralen, kühlen Beobachtung ist es was, das wir direkt vom Kolonialismus auch geerbt haben. Und das heißt, also es ist wichtig tatsächlich, dass wir eine gewisse Neutralität auch reinbringen oder dass wir jetzt uns bewusst sind, wenigstens von unseren eigenen Biases und unserer eigenen Einstellung. Dennoch ist es auch wichtig zu sehen, dass das gibt es nicht. Es gibt keine Neutralität im engsten Sinne.
Ja, da können wir jetzt sagen, gut, das wissen wir dann jetzt, machen wir von nun an halt anders. Aber ja, so einfach ist das nicht, Leute, ne? Denn die Denkmuster, die haben sich über Jahrhunderte festgesetzt. Und etwas, das so tief quasi in uns allen drinsteckt, das wird man nicht einfach so los.
Wir haben gelernt, weiße Männer als neutral anzusehen. Das heißt, die ganzen Philosophen der Aufklärung und generell so diejenigen, die eben die Tragenden des Wissens sind, sind weiße Männer. Und deshalb haben wir diese Assoziation im Gehirn so von neutral, die Wissenden, die Objektiven sind weiße Männer. Und deshalb müssten wir das auch kritisch hinterfragen, um zu sehen, dass diese Sicht über die Welt ist auch eine Position. Dass weiß und männlich ist auch eine Position. Das ist keine neutrale, objektive Norm.
Ja, dass diese Automatismen und Ideen in unseren Köpfen bestehen, und zwar weltweit und nicht nur in Europa, dafür war eben der Kolonialismus maßgeblich.
Also was passiert ist, ist, dass wir haben das Gefühl und das wird uns so dargestellt, dass es eine natürliche Entwicklung war. Und dass jetzt heute die Tatsache, dass wir egal in welchem Studienfach, egal in welcher Disziplin wir studieren, überwiegend im Curriculum werden sich alte weiße Männer finden aus Europa. Und wir tendieren dazu, das so zu interpretieren als, naja, also wenn wir sie alle jetzt studieren, wenn sie diejenigen sind, die uns das Wissen mit großem W vermitteln, dann muss es sein, dass sie die Intelligentesten sind. Sie haben sich durchgesetzt, so einfach ein bisschen aus einer darwinischen Perspektive. Sie waren die Intelligentesten und deshalb studieren wir sie, deshalb sind sie auch das Gesicht des Wissens. Was dabei auch ausgeblendet wird, ist, dass es gab auch einen Prozess der Vernichtung, damit es dazu gekommen ist. Das heißt, die Durchsetzung der europäischen Wissenschaft, die Durchsetzung der europäischen männlichen Wissenschaft konnte nur stattfinden, weil ein Vernichtungsprozess dahinter steckt. Und es hat einen Namen, also das heißt Epistemizid. Episteme ist Wissen und Zid ist Töten, also das Töten von Wissen. Und durch Epistemizide konnte diese Form von Wissen eben ein Monopol erreichen, weltweit.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dieses Wort Epistemizid noch nie gehört vorher. Aber ich finde so krass, was das Wort meint. Denn der Begriff beschreibt, wie tiefgreifend und gewaltsam die europäische Norm etabliert wurde. Gewalt und Zwang waren entscheidend dafür, welche Ideen sich verbreitet haben und anerkannt wurden. Politikwissenschaftlerin Claudia Brunner erklärt, dass epistemische Gewalt die Frage behandelt, wer wissen darf, wessen Wissen gehört und verstanden wird und welches Wissen zum Verschwinden gebracht wird. Diese Form der Gewalt ist nicht die Ausnahme, sondern prägt unsere Wissenssysteme grundlegend. Und während des Kolonialismus wurden die Wissenssysteme der kolonisierten Völker systematisch unterdrückt und zerstört. Die europäischen Kolonialmächte haben zum Beispiel Bücher und Manuskripte vernichtet, Sprachen verboten. Ja, man kann sagen, generell wurde traditionelles Wissen abgewertet, um es durch die eigenen Wissenssysteme zu ersetzen. Für mich heißt das, das Wissen, mit dem wir sozialisiert wurden, ist also nicht organisch und spontan gewachsen, sondern wurde immer wieder mit Gewalt durchgesetzt.
Und diese zivilisatorische Mission bedeutete, dass die meistentwickelte Rasse, die Weißen, hatten so die Last, der Rest der Welt zu zivilisieren und auf ihrem Level zu bringen. Mhm. Das heißt, es ging darum, so die Massen, die unterlegen waren, auf dem Level der überlegenen Menschen zu bringen. Mhm. Und das wurde damals als eine wirklich so sehr wohlwollende, großzügige Aufgabe gesehen. Das heißt, sie waren auch fest davon überzeugt, dass sie der Menschheit was Gutes tun, indem sie diese zivilisatorische Mission auch durchsetzen. Und die zivilisatorische Mission bedeutete eben, dass lokale anderen Formen des Wissens auch vernichtet wurden, weil sie als unterlegen deklariert wurden.
Ja, neben Afrika gibt es dafür in der Geschichte auf jeden Fall noch andere Beispiele, und zwar einige. Zum Beispiel die australische Politik gegenüber Aborigines. Ich weiß nicht, ob ihr jemals von den Stolen Generations was gehört habt, aber da hat man einfach Kinder der Aborigines entführt und bei Weißen aufgezogen bzw. umerzogen, also die quasi zwangsassimiliert. Allgemein der Kolonialismus in Amerika. Man hat einfach indigene Wissensformen unterdrückt, zerstört, Spiritualität einfach ausgetrieben, beziehungsweise das versucht, die Leute zwangsmissioniert, christianisiert und traditionelle Praktiken verboten. Ganz berühmt natürlich auch die europäischen Hexenverfolgungen. Ne? Man hat Frauen mit traditionellem Heilwissen verfolgt und alternative Heilmedizin und Naturheilkunde unterdrückt.
Also Frauen, die auch sich nicht angepasst haben an der patriarchalen Ordnung. Also das heißt, es gab auch viele queere Frauen, viele Frauen, die sich nicht angepasst haben, die zum Beispiel Sex mit Männern auch nicht wollten, wurden automatisch als Hexen abgestempelt. Deshalb die Wissenschaft heute ist eben geprägt von diesen Epistemiziden und von der Vernichtung von bestimmten Wissenssystemen, Wissensmodellen und auch Wissensinhalte. Und es ist wichtig, das nochmal zu betonen, weil dann sieht man, was alles verloren gegangen ist und wie unsere Welt heute möglicherweise aussehen könnte.
Also lokale Wissenssysteme, das ganze indigene Wissen, so vieles verloren gegangen, zerstört worden.
Ja.
Und das ist ja vor allem, ich glaube, bei Sklaverei denken viele Leute oft so ganz klischeemäßig an Afrika, aber das war ja überall. Ne? Was wurde alles kolonialisiert? Also was wurde nicht kolonialisiert? Ne? Kolonisiert?
Es wurde sehr wenige Länder, die nicht kolonisiert wurden im globalen Süden und aber auch innerhalb Europas, ne? Also das heißt in Osteuropa. Also die Kolonisation war ein Paradigma bis heute. Also wir sehen, Kolonisation ist nicht vorbei. Also es gibt noch kolonisierte Länder. Und das Grundprinzip hinter Kolonialismus ist, dass es eine überlegene Rasse gibt, dass es eine überlegene Kultur gibt und dass sie auf die anderen herrschen sollten.
Ja. Wenn wir in dieser Folge darüber sprechen, wie Machtstrukturen unser Denken geprägt haben, dann sprechen wir auch darüber, wem wir glauben und was wir als normal empfinden. Und das betrifft im Grunde alles, also selbst so was Banales wie wir schlafen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber jetzt mal ehrlich, Leute, auch die Schlafindustrie war jahrzehntelang eine ziemlich elitäre Veranstaltung. Überteuerte Preise, intransparente Herstellungswege und ein paar wenige große Player, die bestimmt haben, was guter Schlaf kostet. Und genau dagegen hat sich eine Berliner Marke gestellt, bed1.de. die haben mit der Bodyguard Antikartellmatratze ein echtes Statement gesetzt. Gegen Absprachen für Fairness. Und das merkt man. Die Matratze wurde über 5 Millionen Mal verkauft und von Stiftung Warentest mit der Note 1,6 ausgezeichnet. Also Testsieger unter den Kaltschaummatratzen. Produziert wird nahezu alles in Deutschland mit kurzen Transportwegen und klaren Standards. Und genau das finde ich stark, denn es zeigt, guter Schlaf muss kein Luxus sein, sondern ist eine Frage von Haltung. Also, don't sleep on my podcast, sleeponbett1.de. Wir haben gerade darüber geredet, wie viel Wissen sozusagen verloren gegangen ist, weil den Menschen einfach diese Wissenssysteme zerstört wurden. Aber auch der Glaube wurde ja vielen indigenen Bevölkerungen ausgetrieben.
Ja, absolut. Also durch die Christianisierung, es wurde aufgezwungen auf den indigenen Bevölkerungen. Das heißt, in ganz Afrika zum Beispiel, auf dem ganzen Kontinent, wurde die Christianisierung als Teil der zivilisatorischen Mission auch betrieben. Und das hieß auch, dass die lokalen Glaubenssysteme oder ja, andere Wissensformen, andere spirituellen Perspektiven auch dadurch als rückständig, als unterlegen erklärt wurden und dass sie auch teilweise vernichtet wurden. Nur teilweise, weil man kann auch das nicht vernichten. Mhm. Ja, also auch in Genoziden wird eine Bevölkerung nicht vernichtet. Sie wird geschwächt, sie wird enormen Traumata ausgesetzt über Generationen hinweg, aber sie kann nicht komplett zerstört werden. Mhm. Und das ist das Gleiche auch mit Wissen. Wenn ich jetzt das Beispiel Martinique nehme, wo meine Familie herkommt, na, es gab Versklavung, es gab Christianisierung und dennoch sind unsere kulturellen Praxen noch, also nicht intakt, kann nicht intakt sein, aber die sind noch so präsent. Mhm. Und deshalb der Christianismus auf der Insel ist wirklich sehr geprägt auch von Magie, mhm. von spirituellen Praxen, die auch mit Animismus zu tun haben. Mhm. Also das heißt, es ist eine hybride Form von Christianismus, die sehr wenig mit dem Christianismus in Bayern zu tun hat zum Beispiel.
Mhm. Und gleichzeitig wird das aber hier als, ja, nicht direkt minderwertig betrachtet, aber eigentlich schon.
Also doch direkt, es wird wirklich direkt, es wird direkt als minderwertig betrachtet und auch belächelt. Das heißt, es gibt in Deutschland auch einen sehr, sehr, sehr tiefen Unbehagen, das mit Spiritualität zu tun hat, aber Spiritualität, die nicht mit Dogmen und Religion verbunden sind. Also Religion ist natürlich kein Problem in Deutschland, also Christianismus. Aber wenn man zum Beispiel jetzt über Esoterik oder okkulten Sphären spricht, wird es automatisch diskreditiert und belächelt und ja, als auch illegitim betrachtet.
Und das hängt direkt mit Kolonialismus und mit Rassenideologie zusammen. Die eigene Herrschaft hat man unter anderem damit begründet, dass man Wissensformen, die nicht europäisch, die nicht weiß waren, als minderwertig abgestempelt hat. Interessant ist, dass Europa sich diesem Prozess auch selber ausgesetzt hat.
Weil die Christianisierung hat auch in Europa stattgefunden. Also Paganismus und andere Formen von Spiritualität waren auch in Europa vorhanden, aber sie wurden tatsächlich fast komplett ausgelöscht. Mhm. Und deshalb hat man das Gefühl, dass Spiritualität nur aus bestimmten Ecken kommt. Also zum Beispiel jetzt das, also ja, aus Lateinamerika. Jetzt ist es so den neuen Hype oder Indien, wenn es jetzt um Yoga und Meditation geht. Aber Spiritualität ist unsere Essenz als Menschen. Deshalb hat es jetzt keine bestimmte Kultur. Also es gibt Spezifizitäten, die an bestimmten Kulturen angekoppelt sind, aber das gehört zu uns. Wir Menschen sind spirituelle Wesen.
Als wir uns getroffen haben, hat Emilia gerade an ihrem Buch Lieben gearbeitet. Darin geht es auch viel um Spiritualität.
Ja, es ist ein heikles Thema oder es ist ein vermintes Terrain, wo ich mich dann bewege, weil es kann sehr schnell gehen, dass man eben als Esoterik abgestempelt wird. Aber da versuche ich mich auch davon zu lösen, weil ich sehe auch, dass es rassistisch geprägt ist. Also es geht um meine Kultur, es geht um meine kulturelle Prägung und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, das zu sagen. Ich mache jetzt keine Cultural Appropriation, wie viele Renaten und Herbert, die jetzt so irgendwo tanzen und diese Spiritualität auch aneignen. Und
das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil das war, ich habe dir ja vorhin gesagt, so dieser Podcast, diese Idee für diesen Podcast gibt es schon seit Jahren, sehr, sehr lange, aber die war nicht konkret. Und ich hatte verschiedene Gespräche mit Produktionsfirmen und irgendwie hat keiner genau verstanden, was ich machen möchte. Und ich hatte auch mit so Vorurteilen zu kämpfen. Und irgendwann, je konkreter ich mir auch das Konzept oder beziehungsweise eigentlich meine Mission vor Augen gehalten habe ich verstanden, dass das Ganze so viel, also das Ganze ist total politisch. Also dieser Podcast ist natürlich irgendwo der Versuch, Wissen zu vermitteln und so weiter. Aber eigentlich ist das ja auch eine Umstrukturierung oder eine Infragestellung unseres Weltbilds, politisch, die politisch geprägt ist durch unsere Geschichte und die auch so krass von Rassismus einfach geprägt ist, weil die Art und Weise, wie ich durch die Welt gehe, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe dich gerade gefragt, hast du schon mal einen Geist gesehen? Da sagst du ja. Wenn ich sagen würde ja, dann würden die Leute anfangen, hier das zu belächeln und direkt diskreditieren. Und ich habe halt in der Recherche direkt schon auch gemerkt oder auch im Gespräch mit unterschiedlichen Gästen, dass denen ganz, ganz wichtig war, dass wir hier nicht in die Esoterik abdriften, dass sie hier nicht irgendwie ihren Ruf in Gefahr bringen als Wissenschaftler, als was auch immer. Und da hat man schon gemerkt, was in Deutschland abgeht. Also wie die deutsche Wissenschaft oder die auch die Elite, die AkademikerInnen, wie die drauf sind, wie was für ein Pragmatismus hier an den Tag gestellt wird. Also ich habe das ja auch einfach gemerkt, ich befasse mich mit diesem ganzen Thema schon sehr, sehr lange und man merkt einfach, gerade in Deutschland ist man so unoffen, finde ich, für diese ganzen, ich sag mal, transzendenten Themen, wie in wenigen anderen Ländern. Und ich glaube nicht, dass das immer so war, weil in Deutschland, also aus Deutschland kam ja auch viele Bewegungen der Quantenphysik und diese ganze, sage ich mal, ganzheitliche moderne Physik hat hier auch eine große Bewegung gefunden. Aber irgendwie sind wir heute, und ich glaube, das sind die Folgen der Nachkriegszeit, so, also so uninspiriert und auch so urteilend über andere Weltanschauungen und beanspruchen für uns dadurch auch immer die Deutungshoheit bei allem.
Ja, die Deutungshoheit, aber ich glaube, das hat auch sehr viel mit kultureller Aneignung in Deutschland zu tun, weil es gibt auch eine wachsende Community so von EsoterikerInnen, die auch teilweise sehr recht sind. So, es ist wirklich eine ziemlich ich betrachte das auch mit sehr viel Skepsis und gleichzeitig auch, ich denke mir so, wer sind diese Leute und wie und das hat damit zu tun, dass sie komplett dominiert sind von Menschen, die keinen persönlichen kulturellen Bezug haben zu diesen Spiritualitätsformen, die sie für sie beanspruchen. Mhm. Und zum Beispiel jetzt sehr viel so mit Buddhismus auch arbeiten, ohne einen so ja kulturellen Bezug zu haben. Und das auch nicht unbedingt zu suchen. Ich sage jetzt aber nicht, weiße Menschen sollten sich nicht mit Spiritualität beschäftigen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das ist jetzt nicht, ich will auch nicht pauschalisieren und sagen, alle weiße Menschen, die sich jetzt mit Spiritualität beschäftigen, sind, also betreiben kulturelle Aneignung. Aber das hat auch viele Menschen diskreditiert dadurch. Mhm. Weil die Menschen, die das auch in ihrem kulturellen Umfeld haben, und das ist die meisten Menschen, die nicht aus Europa kommen. Mhm. Ja, also in allen Kulturkreisen außerhalb Europas ist die Spiritualität, hat eine besondere Prägung auf die Kultur. Dass ich mich jetzt mit Menschen aus dem asiatischen Kontinent oder Südamerika, Mittelamerika oder dem afrikanischen Kontinent, es gibt da immer einen roten Faden und wir sehen, dass es eben, es gehört auch zu unserer Essenz und das wird hier negiert. Und es gibt eine gewisse Angst auch, die damit verbunden ist. Das ist jetzt nicht nur, dass es belächelt wird, sondern es macht Angst. Mhm. Deutschland hat Angst davor, weil es auch, glaube ich, so eine Kontrollfrage, Deutschland versucht auch mit allen Mitteln sich selbst nicht zu begegnen und den eigenen Mustern, Traumata, Emotionen zu verdrängen. Spiritualität hilft uns eben, in Kontakt damit zu kommen. Mhm. Aber es gibt da einen großen Widerstand.
Was würdest du sagen, sind so Beispiele dafür, inwiefern sich die Vorstellung von Wirklichkeit in afrikanischen, ganz allgemein gesagt, oder asiatischen, südamerikanischen Kulturen nochmal unterscheidet von der hiesigen europäischen Vorstellung der Wirklichkeit?
Also auch in dieser Welt, es gibt parallele Realitäten, ja, also es gibt auch eine sehr konkrete materielle Realität und das ist sehr wichtig auch, dass wir das als Kompass nehmen, also zum Beispiel, ja, wir leben in einer Welt, wo Kapital zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle spielt, also die wichtigste Rolle spielt. Wir haben Institutionen, die die Welt regieren, in Anführungsstrich, das heißt, wo wir da nicht wirklich abweichen können. Also zum Beispiel, wenn man kein Geld in diesem Land, in dieser Welt hat, dann stirbt man. Ungefähr, ja? Ja. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, es gibt eine gewisse Realität, es gibt diese Realität, die materieller Art ist. Es gibt aber trotzdem unterschiedliche Welten. die Realität hier in Berlin ist eine andere als in Gaza heute zum Beispiel. Oder das ist auch eine andere als, keine Ahnung, so in Hawaii. Und deshalb es ist es wichtig, auch die Positionalität und den Kontext auch zu betrachten und uns nicht zu verschließen für die Möglichkeit, also jetzt, das war geografische Natur, also was ich jetzt benannt habe, so als Differenzen, es gibt geografische Differenzen, es gibt unterschiedlichen politischen, sozialen Kontexten, aber es gibt auch eine Idee der Realität, die über die materielle Welt hinausgeht, über die fünf Sinne hinausgeht.
Genau das sind die Fragen bzw. die Ideen, warum ich diesen Podcast überhaupt machen wollte. Denn wenn ich auf YouTube nämlich wieder in irgendein Quantenphysik-Rabbit-Hole falle, dann gibt's Interviews und Dokus mit Werner Heisenberg und Hans-Peter Dürr und die sprechen ziemlich ähnlich. Da kommen Sätze, die klingen mehr nach Guru und Philosoph als nach irgendwelchen mathematischen Formeln. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es auch nicht so überraschend, denn irgendwie ist ja auch die Suche nach Wahrheit bzw. Wirklichkeit der Kern von Wissenschaft.
Vielleicht noch mal ganz kurz so eine Klärung, die ich wichtig finde.
Ja.
Wenn ich jetzt die Wissenschaft kritisiere, die Gegenargumente, die kommen werden, wie ich das vermute, wird sein, naja, aber die Naturwissenschaft sei neutral und objektiv und wirklich, es wäre eben so die Repräsentation der einzigen Realität. Das Problem ist, dass wenn wir Wissenschaft hören, dann reduzieren wir eben die Wissenschaft auf die Naturwissenschaft.
Mhm.
Die Wissenschaft ist aber viel, viel breiter als nur die Naturwissenschaft.
Mhm.
Wie gesagt, also Geschichte, Soziologie, Philosophie gehört auch zur Wissenschaft. Und Wissenschaft entwickelt sich auch ständig. Die Wissenschaft heute ist eine andere als im Anfang des 20. Jahrhunderts.
Mhm.
Und deshalb ist es auch wichtig zu sehen, dass wir beruhen uns auf eine fixierte Idee von Wissenschaft, die unantastbar ist. Dem widerspricht aber die wissenschaftliche Methode, weil die wissenschaftliche Methode an sich sagt, dass die Wissenschaft nicht fixiert ist.
Die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern die messbare Seite der Welt.
Genau. Also wenn wir das auch verkörpern könnten, die Wissenschaft selbst sagt auch nie, ich bin allwissend und ich bin objektiv und ich bin neutral und ich bin die Wahrheit. Sondern die Wissenschaft hat eine Methode inne, die eben eine gewisse Demut auch mit sich bringt. Also das heißt, wenn wir die Wissenschaft verkörpern könnten, würde die Wissenschaft sagen, also das ist nur das, was ich weiß im Moment, aber forscht weiter, ich muss gefüttert werden und ich bin demütig.
Um das nochmal klar zu sagen, Emilia ist Wissenschaftlerin und bei aller Kritik, die sie hier auch geäußert hat, ist sie ein Fan der Wissenschaft.
Diese Kritik soll auch nicht negieren, wie hilfreich die Wissenschaft auch bisher war und wie nötig sie auch war, um eben solche Mythen wie die Existenz von Rassen auch zu entlarven.
Mhm.
Also diese Mythen wurden durch die Wissenschaft kreiert und durch die Wissenschaft
wieder entlarvt.
Ja,
ja, ja.
Das heißt, die Wissenschaft an sich als Disziplin, also nicht Disziplin,
als
so
Werkzeug.
Als Methode, als Werkzeug sozusagen, ist neutral. Das ist, wie sie investiert wird in der Gesellschaft und welche Rolle ihr auch gegeben wird, das problematisch ist.
Was würdest du sagen, abschließend ist deine Vision für eine postkoloniale Wissenschaft? Welche Schritte müssten unternommen werden, um so koloniale Einflüsse in der Wissenschaft zu erkennen und zu überwinden, Emilia?
Also ich würde das eher dekolonial nennen, weil postkolonial sind wir auch schon in bestimmten Hinsichten. Also es gibt noch Kolonien, aber im Großen und Ganzen haben wir eine postkoloniale Ära, sind wir schon drin. Dekolonial ist ein Prozess. Es ist auch, glaube ich, nicht den perfekten Begriff dafür, weil dekolonial heißt oder suggeriert, dass wir in einem vorkolonialen Ära oder Paradigma auch ankommen werden. Das ist nicht möglich. Wir können den Kolonialismus nicht rückgängig machen. Wir können diese ganze Zeit auch nicht ignorieren. Und deshalb wäre das vielleicht ein bisschen naiv und auch teilweise schädlich zu denken, dass Dekolonialismus oder dekoloniale Ansätze dazu führen, dass wir so eine verlorene Welt auch wieder gewinnen können. Dekolonial kann trotzdem verwendet werden so als Wort, weil es hilft uns auch zu sehen, okay, was
würdest
ist
du sagen,
jetzt kolonial?
Ist deine
also ja,
Vision
die Universität ist kolonial, es muss dekolonialisiert werden. Die Wissenschaft ist kolonial, es muss dekolonialisiert
werden.
Spiritualität etc. etc.
Um so
also es gibt
koloniale
so,
Einflüsse
viele Bereiche.
Zu überwinden.
Aber es geht darum, eine Vielfalt an Perspektiven und Quellen, Wissensquellen zuzulassen. Deshalb, ich glaube, so der Prozess ist vor allem ein Loslassen-Prozess. Weil im Moment verlangt es so viel Energie, um diesen System aufrechterhalten. Das heißt, damit wir eben in diesem Paradigma bleiben, muss so viel Energie verwendet werden, so viel Gewalt auch. Ja, also so viel Ausschlüsse, aktiv Menschen ausschließen, aktiv dafür sorgen, dass die Welt bleibt, so wie sie ist. Die Veränderung ist schon unterwegs. Und deshalb, was wir jetzt bräuchten, ist ein kollektives Loslassen, wo wir alle auch Vertrauen haben, dass diese unterschiedlichen Perspektiven sich durchsetzen. Die sind auch die ganze Zeit schon da. Das ist nur, dass sie werden als minderwertig abgestempelt und auch aktiv ausgeschlossen. Aber sie sind schon da. Und ich glaube, wir haben eine Zeit erreicht, einen Moment erreicht, wo viele von uns daran nicht mehr glauben. Und wo viele von uns auch sich nach mehr sehnen. Sich nach mehr Sinn, nach mehr Offenheit, nach mehr Wahrheit. Also ich glaube, viele Menschen suchen die Wahrheit und finden sie nicht, weil sie uns auch vorgegeben wird als, okay, das ist die Wahrheit, aber bitte nicht drumherum gucken, nicht jenseits davon gucken. Und ich glaube, wir sind jetzt reif als Menschheit, um zu sagen so, nee, warte mal, es gibt noch was da und ich will das sehen und du kannst mich nicht davon abhalten. Ja, also so viel Ausschlüsse, aktiv Menschen ausschließen, aktiv dafür sorgen, dass die Welt bleibt, so wie sie ist. Die Veränderung ist schon unterwegs. Und deshalb, was wir jetzt bräuchten, ist ein kollektives Loslassen, wo wir alle auch Vertrauen haben, dass diese unterschiedlichen Perspektiven sich durchsetzen. Die sind auch die ganze Zeit schon da. Das ist nur, dass sie werden als minderwertig abgestempelt und auch aktiv ausgeschlossen. Aber sie sind schon da. Und ich glaube, wir haben eine Zeit erreicht, einen Moment erreicht, wo viele von uns daran nicht mehr glauben. Und wo viele von uns auch sich nach mehr sehnen, sich nach mehr Sinn, nach mehr Offenheit, nach mehr Wahrheit. Also ich glaube, viele Menschen suchen die Wahrheit und finden sie nicht, weil sie uns auch vorgegeben wird als, okay, das ist die Wahrheit, aber bitte nicht drumherum gucken, nicht jenseits davon gucken. Und ich glaube, wir sind jetzt reif als Menschheit, um zu sagen so, nee, warte mal, es gibt noch was da und ich will das sehen und du kannst mich nicht davon abhalten.
Oh mein Gott, schöne Schlussworte, glaube ich. Richtig, richtig toll. Danke dir für das Gespräch, liebe
vielen
Mia.
Dank.
Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
Dankeschön.
Richtig krass, wie ich werde nochmal, warte mal, das, der Begriff Epistemizid.
Ja.
So, Leute, das war die Folge mit Emilia Rock. Alter, wie krass war das mit dir? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war in dem Gespräch mit dir immer wieder richtig krass mindblown und habe richtig viel dazulernen können. Und deswegen möchte ich jetzt gerne einmal meine drei wichtigsten Learnings aus diesem Gespräch für euch nochmal zusammenfassen, ja? Damit ihr auch alle schön was mitnehmt. Also erstens, im Kolonialismus haben vor allem weiße europäische Männer die Rassentheorie entwickelt. Und dabei haben sie nicht nur Menschen in vermeintlich höherwertige und minderwertige Gruppen eingeteilt, sondern den ganzen Scheiß auch noch zum wissenschaftlichen Fakt deklariert. Zweitens, der Kolonialismus hat über Jahrhunderte europäisches Wissen gewaltsam als das einzig Wahre durchgedrückt. Wissenssysteme sowie spirituelle Traditionen, die jenseits von Europa existierten, wurden unterdrückt und massiv geschädigt. Drittens, die Auswirkungen dieser Zeit spüren wir bis heute. Denn zum einen prägt die Rassentheorie von damals unsere heutige gesellschaftliche Ordnung. Because racism is still a bitch. Und zum anderen hinterfragt man heute deswegen die Vorstellung, dass Wissenschaft in jedem Fall objektiv ist, mehr denn je. Also mein Fazit ist daraus, dass wir, um wirklich vielfältige und gerechte Wissenssysteme zu schaffen, anerkennen müssen, dass es mehr Perspektiven gibt als nur die europäische. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gott und die Welt mit Wanna Lima. Nächste Folge geht es dann um das Thema Spiritualität mit einem richtig krassen Gast. Ich sage noch nicht wer. Ganz herzlichen Dank nochmal Emilia für ihre Zeit und ihr Wissen. Produktion und Redaktion, Partner in Crime, Thomas Ibrahim und ich, Wanna Lima. Bis deine Antenne!